Ja, wir freuen uns von Herzen, dass wir wieder hier sein dürfen, in der Gemeinschaft, unter euch Geschwistern. Und möchte auch Grüße weitergeben von den Brüdern in Bietigheim-Bissingen, von der Gemeinde. Wir waren am Freitag zusammen als Brüder und da sind mir auch die Grüße mitgegeben worden an euch alle. Ja, und wir wollen heute wieder einfach auf das Wort des Herrn hören, damit er uns zurüsten kann für unsere Nachfolge, für unser Leben mit ihm. Und das Thema, was mir auch für den heutigen Tag wichtig geworden ist, ist eigentlich christliche Ehe und Familie, Gottes Weg und Weisung für christliche Ehen und Familien. Das Thema bezieht sich ein Stück weit sicher in erster Linie auf solche Geschwister, die als Ehemann und Ehefrau gemeinsam den Weg des Herrn gehen in Ehe und Familie. Aber ich denke, es wird auch vielen helfen und etwas zu sagen haben, die entweder allein als Ehepartner Christen sind oder aber auch die, denen das vielleicht noch bevorsteht, eine Ehe und Familie, dass man doch sich darauf einstellen kann, was möchte Gott eigentlich von uns, wenn wir in dieser Lebensordnung, in dieser göttlichen Lebensordnung einmal leben. Und ich möchte am Anfang das bekannte Wort aus dem Epheserbrief vorlesen, was einfach so in gewisser Weise grundlegende Linien von Gottes Ratschluss für Ehe und Familie aufzeigt. Epheser 5 von Vers 22 ab. Wir kennen das alle und haben es trotzdem nötig, das immer wieder mal zu hören und zu betrachten. Die Frauen seien ihren eigenen Männern untertan als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er ist des Leibes Retter. Wie nun die Gemeinde Christus untertan ist, so seien es auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebet eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, auf dass er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sich selbst die Gemeinde herrlich darstelle, sodass sie weder Flecken noch Runzel noch etwas Ähnliches habe, sondern heilig sei und tadellos. Ebenso sind die Männer schuldig, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Um deswillen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen und werden die zwei ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, einer wie der andere, liebe seine Frau wie sich selbst, die Frau aber fürchte den Mann. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist billig. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot mit Verheißung, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Soweit das Wort Gottes. Ich denke, das Erste, was wir bedenken sollten, ist die Wichtigkeit von Ehe und Familie im geistlichen Leben. Josua hat damals vor dem Volk Israel ein mutiges Bekenntnis abgegeben. Er hat gesagt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und es ist interessant, dass in Gottes Heilsgedanken eigentlich nicht nur Einzelne sind, sondern dass immer das Haus, die Familie des Einzelnen mit hineingenommen ist. Dem Gefängniswärter zu Philippi sagt Paulus, glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Also Gottes Absicht ist es, dass die ganze Familie in das Heil in Christus mit hineinkommt. Und umgekehrt sehen wir, wenn wir dem Herrn dienen wollen, und ich hoffe, das wollen wir alle, dann müssen wir auf unser Haus achten. Wir wollen dazu auch nochmal kurz diese Stelle im 1. Timotheus 3 betrachten, wo das Wort Gottes über Älteste redet, über die Voraussetzungen, die Brüder brauchen, die in der Gemeinde Verantwortung tragen und dienen im Hirtendienst. Und einer dieser Voraussetzungen ist dabei, wir lesen das in Vers 4 und 5, einer, der seinem eigenen Hause wohl vorsteht und die Kinder mit aller Würde in Schranken hält. Wenn aber jemand seinem eigenen Hause nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Wir sehen hier also, es ist ganz wichtig für uns, wenn wir dem Herrn dienen wollen, dann müssen wir uns kümmern um unser Haus. Wir müssen darauf achten, steht die Männer, stehen wir unserem Haus wohl vor, auch die Frauen, ist unsere Familie, ist unser Haus so geordnet, dass Gott Wohlgefallen daran haben kann, dass es auch ein Zeugnis sein kann vor den Ungläubigen. Und ich denke, es ist die Gefahr bei uns, dass wir das oft aus den Augen verlieren. Dass wir ein Stück weit denken, ja, wir engagieren uns in der Gemeinde, wir dienen hier und machen das und dort, aber ein Stück weit kommt uns die Wichtigkeit aus den Augen, dass wir auf unsere eigene Familie, auf das geistliche Familienleben achten müssen. Aber das Problem ist, wenn wir das so machen, dann verlieren wir Vollmacht. Dann verlieren wir die göttliche Grundlage für einen fruchtbaren und gesegneten Dienst in der Gemeinde. Das ist ganz wichtig, dass wir diese Dinge beachten. Auch deshalb, weil wir einfach ganz nüchtern sehen müssen, der Feind weiß um diese Dinge auch. Wenn ein Kämpfer draußen an der Front ist und einen Kampf zu bestehen hat und an der Heimatfront zu Hause kracht alles und bricht es zusammen, dann wissen wir vom Militär her, dass diese Dinge, dass das nicht gut gehen kann. Dass dann eine Niederlage an der Front vorprogrammiert ist. Deswegen versucht man in der Kriegsführung auch in der Heimatfront hineinzufunken, weil man weiß, eine Armee ist nur so stark, wie die Heimatfront ist. Und geistlich gesehen ist es auch bei uns der Fall. Der Feind wird versuchen, in Ehe und Familie hineinzufunken, wenn wir dem Herrn dienen wollen. Und wenn wir da nicht wachsam sind, wenn wir nicht auf diesen Bereich achten, dann kann es sein, dass der Feind uns, sei es als Gemeinde oder als Einzelne, die dem Herrn dienen wollen, lahmlegen kann. Dass er uns in Schwierigkeiten hineinbringen kann über Probleme in der Ehe und Familie. Und was auch wichtig ist, unsere Ehen und Familien sind die Keimstätten und Pflanzstätten auch für die kommende Generation von Gläubigen. Unsere Kinder haben das Vorrecht, dass sie, wenn sie in einer christlichen Familie aufwachsen, einfach unter der Gnade Gottes, unter dem Gnadenruf Gottes stehen. Damit sind sie nicht automatisch gerettet. Jeder muss persönlich die Lebensentscheidung für den Herrn Jesus Christus treffen. Aber sie sind doch unter dem Wort Gottes. Sie sind geheiligt, sagt uns das Wort. Ja, sie dürfen dazugehören zum Volk Gottes und dürfen das Wort Gottes hören und Gott möchte sie retten und möchte sie gebrauchen. Aber gerade da ist es doch auch so wichtig, dass diese Kinder in einer Familie aufwachsen, wo sie eine gesunde geistliche Prägung bekommen, wo sie wirklich auch Gnade haben, nicht nur das Wort Gottes zu hören, sondern auch ein Vorbild an ihren Eltern zu haben, wie der Glaube gelebt werden kann. Und das ist unsere Verantwortung, dass wir uns doch da auch überprüfen und unsere Ehen und Familien wirklich erneuern lassen vom Herrn, sodass sie geistlich fruchtbar sind für den Herrn. Und wenn es jetzt um dieses Wort geht in Epheser, dann sehen wir als erstes einmal, die ganze Ehe und Familie ist eigentlich auf den Herrn Jesus Christus ausgerichtet. Und das ist, denke ich, etwas ganz Wichtiges. Der Grund einer christlichen Ehe und Familie ist, wie auch in der Gemeinde, der Herr Jesus Christus selber. Der Apostel Paulus sagt uns ja in 1. Korinther 3, dieses Wort in Bezug auf die Gemeinde, einen anderen Grund kann niemand legen, als der, welcher gelegt ist, Christus. Und genauso ist es auch in einer Familie. Das Fundament, damit eine Familie wirklich christlich ist, ist nicht Tradition, ist nicht dass sie selber vielleicht schon als Christen erzogen wurden, dass sie beten, dass sie Bibel lesen, dass sie in eine Gemeinde gehen, sondern das Fundament einer christlichen Familie ist, dass Mann und Frau Jesus Christus wirklich im Herzen tragen, dass sie wirklich bekehrt und wiedergeboren sind, dass Christus in ihnen lebt. Das ist die allererste Grundlage. Und auch da ist es so, wenn wir wirklich christliche Familie haben wollen, dann ist der erste Schritt, dass wir zu dem Herrn und Erlöser Jesus Christus kommen und uns erretten lassen, ihn im Glauben annehmen. Und erst dann können wir wirklich christliche Familie erleben. Erst dann kann der Herr auch in unserer Familie ganz und gar sein heilsames Wirken entfalten. Wenn wir nur äußerlich Christen sind und mitlaufen als Ehepartner, als Mann oder Frau, dann sind wir ein Hindernis für den Herrn. Und er möchte zuerst uns rufen, bevor er etwas auch in der Familie dann durch uns tun kann. Und dieses Fundament ist zugleich auch das Ziel. Christliche Ehe und Familie ist kein Selbstzweck. Es ist nicht etwas, ein egoistischer Lebenskreis, wo man für sich selber schöne Beziehungen hat und sich aneinander freut und füreinander lebt und das war's schon. Christliche Ehe und Familie ist für den Herrn da, nicht für sich selbst. Das ist auch wichtig. Wir lesen das im 2. Korinther 5, diese Grundorientierung jedes wirklichen geistlichen Lebens und das gilt auch für Ehe und Familie. Was dort steht, und er, nämlich der Herr Jesus Christus, Vers 15, und er ist darum für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wenn der Herr Jesus Christus uns aus dieser bösen, verderbten Welt, aus unserer Sündensklaverei herausgerettet hat, wenn er uns erkauft hat mit seinem Blut, dann dafür, dass wir als seine Diener für ihn leben und für ihn Frucht bringen und ihm dienen von ganzem Herzen. Das bedeutet, dass auch Ehe und Familie auf den Herrn ausgerichtet sein muss, dass sie auch eine Gemeinschaft ist, die Opfer bringt für den Herrn, die Frucht bringt für den Herrn, die auch Kraft freisetzt für den Dienst für den Herrn Jesus Christus in der Gemeinde und auch im Zeugnis und der Ungläubigen. Also es kann nicht darum gehen, dass man sich bequem einrichtet und sagt, ha, wir haben es schön miteinander. Wir sollten es schön haben miteinander, aber wir sollten für den Herrn Frucht bringen. Und das bedeutet, dass man vielleicht auch manche Zeit opfert, manche Kraft opfert, damit zum Beispiel der Mann seinen Dienst in der Gemeinde tun kann, damit die Frau zum Beispiel auch ein Zeugnis sein kann, unter anderem. Diese Dinge sollten für den Herrn geschehen und sie sollten Frucht bringen für den Herrn. Sonst ist die Richtung nicht richtig. Die Ehe und Familie ist eigentlich der innerste Kreis unseres Lebens. Der allerinnerste Kreis ist immer die Beziehung zum Herrn selbst. Das ist ganz klar. Wir sollten für ihn da sein, wir sollten mit ihm Zeit haben, wir sollten ihn anbeten, ihm dienen, Gemeinschaft mit ihm haben. Wenn wir das nicht haben, dann kann auch alles andere nicht stimmen. Aber nächst der persönlichen Beziehung zum Herrn ist Ehe und Familie der engste und innerste und nächste Kreis unseres Lebens. Und es ist auch ein wichtiges Bewährungsfeld, das haben wir vorher gehört. Gott möchte, dass wir uns hier in diesem Lebenskreis bewähren, dass wir hier in diesem Lebenskreis auch als Christen leben lernen. Hier ist es am schwierigsten, das ist ganz klar. Es ist leichter im Beruf, Christ zu sein, es ist vielleicht noch leichter auf eine Weise in der Gemeinde sich so zu verhalten, wie man es von einem Christen erwartet, als in diesem engsten Lebenskreis, wo alle Gefühle, auch alle Spannungen und Herausforderungen am direktesten auf uns einströmen, wo wir am wenigsten auch mal eine Fassade aufsetzen können, da zeigt sich auch letztlich, wo wir in der Gemeinschaft mit dem Herrn im geistlichen Leben stehen. Und dort ist unser Bewährungsfeld. Und ich denke, wir sind manchmal in der Gefahr, dass wir dieses Bewährungsfeld außer Acht lassen. Dass wir lieber im übernächsten und äußeren Kreis unseres Wirkens uns anstrengen und uns Mühe geben, dass wir für die Gemeinde beten, was ja richtig ist, und dort auch darauf achten. Aber wenn wir dann nicht darauf achten, was in unserer eigenen Ehe und Familie geschieht, dann wird es falsch. Und das sind Dinge, da ist man immer wieder in Gefahr. Das merke ich selber, das merken wir, ja, dass man da auch unter dem Druck des Alltags Dinge übersieht, Dinge laufen lässt, und es ist aber falsch. Es hat geistlich wirklich schlechte Folgen. Auf der anderen Seite ist es eine große Herausforderung, aber auch ein großes Vorrecht, dass wir eine solche geistliche Gemeinschaft haben dürfen. Ich denke, in diesem innersten Kreis der Familie haben wir ganz besonders viel Gelegenheit, die Gesinnung des Herrn Jesus Christus, die Liebe des Christus auszuleben. Ich denke, dass wir da ganz besonders viel auch dieses gegenseitige Vergeben und Tragen und Annehmen üben dürfen. Dass wir lernen dürfen, Geduld zu haben und langmütig zu sein. Dass wir lernen dürfen, von uns selbst wegzuschauen, uns selbst zu verleugnen. Ich denke, wir haben selten so viele Gelegenheiten als in unserem Familienleben und Eheleben. Und es ist gut, wenn wir das als eine gute geistliche Herausforderung annehmen. Wenn wir bereit sind zu sagen, jawohl, ich möchte hier, dort wo es am schwierigsten ist, dem Herrn Jesus Christus von Herzen nachfolgen und ihm Frucht bringen. Das können wir nicht aus uns selbst. Gerade in dieser Ehe- und Familienbeziehung merken wir am allerdeutlichsten, was unser Fleisch ist. Dass unser alter Mensch da nämlich immer wieder verkehrte Dinge hervorbringt. Gereiztheit, Ärger, ungerechte Reaktionen, Willkür oder aber auch Trägheit, laufen lassen von Dingen, wo man eigentlich weiß, man müsste einschreiten. Alle diese Dinge äußern sich gerade im Ehe- und Familienkreis ganz besonders. Und es ist wichtig, dass wir das sehen. Der Herr möchte in unsere Ehen und Familien hineinwirken. Er möchte uns Gnade geben, dass doch da unser Leben umgestaltet wird und dass es Frucht bringt für ihn, dort, wo einfach auch die persönlichen Beziehungen am engsten sind. Und es kann sein, dass gerade dort Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, Lieblosigkeit, Egoismus, herrschen wollen, Trägheit sich ganz besonders schmerzhaft zeigen. Was machen wir da damit? Lassen wir das laufen? Klagen wir? Sind wir ein Stück verbittert, resigniert? Alle diese Dinge können geschehen, sie können auch bei Christen geschehen, wenn sie nicht wachsam sind. Und es ist deswegen so wichtig, dass wir priesterlich für unsere Ehen und Familien eintreten. Und das können auch die Geschwister, die selbst nicht verheiratet sind. Es ist ganz arg wichtig, dass wir darum beten, dass unsere Ehen und Familien geistlich gesund bleiben oder gesund werden. Dass Vergebung geschieht, dass gegenseitige Beugung geschieht, dass wir vor dem Herrn erkennen, wo wir falsch gehandelt haben und uns auch immer wieder erbitten vom Herrn, stell mich in dein Licht, wo ich als Ehemann, als Ehefrau versagt habe, wo wir als Eltern versagt haben, deck es auf und verändere du uns. Es ist ganz arg wichtig, dass wir das nicht schleifen lassen, dass wir nicht in der Routine des Alltags die Augen und die Ohren zumachen und so tun, als sei alles in Ordnung. Und der Herr muss uns im Grund sagen, es ist eben nicht alles in Ordnung. Vielleicht gehen wir einfach auch mal auf die einzelnen Punkte ein. Dieses Wort enthält Weisungen für die Männer, Weisungen für die Frauen und Weisungen in Bezug auf die Kindererziehung. Vielleicht fangen wir gerade mal mit den Männern an. Ist auch richtig so, denn die erste Aussage, die wir da lesen im Wort Gottes und die da indirekt auch in der Epheserstelle herauskommt, ist, dass der Mann das Haupt der Frau ist. Und wenn wir diese Dinge lesen, wenn wir auch nachher von Unterordnung lesen, von Untertan sein, dann ist es ganz arg wichtig, dass wir uns ganz bewusst von jeder menschlichen Betrachtungsweise lösen. Wenn wir menschlich die Dinge sehen, sehen wir sie fleischlich, dann sehen wir sie nicht so, wie Gott sie sieht, dann liegen wir falsch. Wenn wir die Dinge geistlich sehen, mit Gottes Augen, nach dem Plan Gottes ausgerichtet, dann erst verstehen wir Gottes Gedanken über Ehe und Familie richtig. Der Mann ist das Haupt, das Oberhaupt der Familie. Das ist Gottes Schöpfungsordnung für alle Menschen. Aber was bedeutet Haupt sein? Der fleischliche Blick sagt, naja, das ist der Herrscher, der Pascha, der alles sagt und sich bedienen lässt, der willkürlich da umeinander funkt. Das ist dieses Zerrbild, das letztlich auch von der Welt, vom Feminismus, von satanischen Gedankenströmungen her da hineingetragen wird. Und die Antwort ist Auflehnung. Die Antwort des Fleisches ist Rebellion. Das lasse ich mir nicht bieten. Aber was sind Gottes Gedanken? Was ist ein Haupt in Gottes Gedanken? Nun, auf jeden Fall hat es etwas mit Autorität zu tun. Der Mann hat die Autorität in der Ehe und Familie. Er hat die Verantwortung. Er hat die Führungsverantwortung. Und ihr Lieben, genau das ist etwas, was die Männer, die christlichen Männer, aufgrund ihrer fleischlichen Haltung oft scheuen. Was wir oft scheuen. Das ist nämlich keine schöne Sache. Geistlich gesehen bedeutet es ein großes Opfer, Haupt zu sein. Denn es kann nicht bedeuten, dass wir selbstherrlich regieren. Der Herr Jesus hat gesagt, wer unter euch der Größte sein will, der sei aller Knecht. Das Hauptsein und das Leiten nach den Gedanken Gottes ist immer ein Dienen. Es ist immer ein Dienen und es erfordert Selbstlosigkeit und Selbstverleugnung. Genauso wie das Unterordnen. Das Hauptsein bedeutet Verantwortung vor Gott. Ihr Lieben, und das müssen wir uns immer wieder gesagt sein lassen, die Brüder unter uns, die Ehemänner und Familienväter, der Zustand unserer Ehe und Familie vor Gott sind wir diejenigen, die dafür in allererster Linie verantwortlich sind. Ganz unabhängig davon, was da gewesen ist. Wir sehen das an Adam und Eva. Wen fragt Gott, was hast du getan? Gott fragt Adam, nicht Eva. Gott fragt Adam. Und das bedeutet, wir sind vor Gott verantwortlich für unsere Ehen und Familien. Wir als Männer. Wir sind auch die, die als Priester für unsere Ehen und Familien vor Gott einstehen sollen. Tun wir das. Jeden Tag. Für unsere Kinder, für unsere Frauen, betend einstehen vor dem Thron Gottes. Das ist eine der allerersten und wichtigsten Pflichten eines Ehemanns und Hausvaters, der gläubig ist. Das bedeutet auch, dass wir Buße tun als allererste. Wenn eine Situation schwierig ist, wenn wir versagt haben, haben wir als Männer die Pflicht, zuerst Buße zu tun. Es darf keine Frau dazu verleiten, nicht Buße zu tun, wenn es der Mann dann nicht tut. Ja? Aber eigentlich haben die Männer als Haupt die Pflicht, zuerst voranzugehen in diesen Dingen. Das bedeutet auch, dass wir das nur tun können, wir können nur richtig Haupt sein, wenn wir ein Leben in der Abhängigkeit mit dem Herrn führen. Ein Leben im Glauben, im Vertrauen auf unseren Herrn. Ein Leben, das auch von Unterordnung unter die Herrschaft Jesu Christi gekennzeichnet ist. Im geistlichen Leben hat nur der wirklich Autorität, der untergeordnet ist. Das gilt auch für die Frau den Kindern gegenüber. Das werden wir nachher sehen. Ja? Unterordnung unter das Haupt, unter den Herrn, ist die Voraussetzung aller geistlichen Autorität und Fruchtbarkeit. Und so ein Mann, der Unterordnung von anderen erwarten würde und sich selbst nicht unter Christus unterordnet, der wird immer nur Schiffbruch erleiden. Es geht nicht. Gott stellt sich nicht dazu. Sondern wir müssen selbst zuallererst unserem Herrn untergeordnet sein und dann können wir Autorität ausüben in geistlicher Weise in der Familie oder auch in der Gemeinde, wenn Gott uns ruft. Das heißt, mit anderen Worten, der Mann ist Haupt als ein Abbild des Christus. Nicht als ein menschlicher Herrscher, sondern als ein Abbild Jesu Christi. Und der Herr Jesus Christus selber hat uns vorgeführt, wie er geleitet hat, wie er geführt hat, wie er Haupt war. Er war es durch Dienen, durch Selbstlosigkeit, durch Hingabe. Und auf diesem Weg sind auch wir Männer gerufen. Das bestimmt auch die Beziehung des Mannes zur Frau. Hier wird gesagt, wie der Herr Jesus Christus uns als Gemeinde geliebt hat, so sollen wir Männer die Frauen lieben. Und das bedeutet zuallererst einmal auch, seine eigene Ehefrau von Herzen annehmen aus Gottes Hand. Und zu ihr Ja sagen, auch mit allen Schwierigkeiten und Mängeln in der Beziehung vielleicht, die da sind. Ja sagen und sie annehmen und auch ihr vergeben, dort wo es nötig ist, denn das hat der Herr mit uns auch getan. Es bedeutet, dass wir wirklich Zuwendung zu, auch liebevolle Anerkennung unserer Frau sogar schuldig sind, so sagt es das Wort. Ja? Ich möchte da gerade nochmal diese Stelle anführen aus 1. Korinther 7, Vers 3, die ja in der revidierten Schlachter nach dem überlieferten Text der Reformation einen ganz anderen Klang hat, als wir es normalerweise gewohnt sind. Da heißt es nämlich in 1. Korinther 7, Vers 3, der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist. Früher in den textkritischen Bibeln hieß es, der Mann leistet der Frau die schuldige Pflicht. Und es wurde dann sehr missverstanden. Ja? Aber der überlieferte Text, so wie er auch von Anfang an eigentlich gegeben war, sagt, der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist. Ja? Wir sind unseren Frauen Zuneigung schuldig. Wenn wir es nicht tun, dann sündigen wir gegen den Herrn. Ebenso aber auch die Frau dem Mann. Also keine Einbahnstraße. Ja? Zuneigung ist etwas Liebe, Fürsorge, was ganz wesentlich zur Beziehung, geistlichen Beziehung zwischen Mann und Frau dazugehört. Fürsorge heißt auch nähren und pflegen. Das ist auch eine Herausforderung. Das bedeutet, zu sehen, wo braucht die Frau, wo brauchen auch die Kinder geistliche Nahrung und sie dann zu geben aus dem Wort Gottes. Sei es in Gesprächen, sei es auch einfach durch Andachten, durch Lehre, durch Gespräche, Unterweisungsgespräche. Der Mann sollte seine Familie geistlich ernähren können. Das kann er natürlich nur, wenn er sich selber vom Wort Gottes ernährt. Wenn er selber ein glaubwürdiges geistliches Leben lebt. Und das ist die Herausforderung, in die der Herr Jesus uns reinstellt, wenn wir als Männer gläubig geworden sind. Es bedeutet auch materielle Fürsorge. Wir lesen im Wort, wenn jemand seine eigenen Hausgenossen nicht versorgt, ist er schlimmer wie ein Ungläubiger, er ist den Glauben verleugnet. Ja, das gehört auch mit dazu. Aber auf der anderen Seite haben wir auch heute als Männer die Gefahr, dass wir zu viel um das Materielle sorgen, dass wir zu sehr in unserem Beruf aufgehen und ein Stück uns aus der Familienverantwortung zurückziehen. Das ist jedenfalls die allgemeine Tendenz auch in der Welt. Und wir müssen aufpassen, dass es in unseren Gemeinden nicht auch so ist. Es kann nicht sein, dass ich meine Verantwortung vor Gott für Kinder und Ehefrau dadurch aus dem Weg gehe, dass ich im Beruf Karriere mache. Das ist nicht Gottes Wille, dass ich Karriere mache. Es ist Gottes Wille, dass ich meine Pflicht in meinem Beruf vorbildlich tue. Aber wir müssen aufpassen, ist es wirklich von Gott, wenn wir eine Stelle bekommen, in der wir vielleicht 11 Stunden am Tag arbeiten müssen und weder für die Gemeinde noch für die Familie mehr viel Zeit haben? Da muss man sich prüfen und muss die Werte, die Gott hier an die erste Stelle setzt, auch an die erste Stelle setzen. Dann versuchen wir vielleicht, eine Stelle zu bekommen, wo wir weniger verdienen, wo aber der Arbeitsdruck weniger ist, wo wir mehr Zeit haben für den Herrn und auch für unsere Familie. Es geht auch darum, dass wir die Frau heiligen. Das bedeutet, der Mann sollte einfach durch sein Vorbild, durch sein Glaubensleben mit dafür sorgen, dass die Frau wächst in der Hingabe und Heiligung dem Herrn gegenüber. Und wir dürfen einfach das auch sehen, die Frau ist die Ehre oder der Abglanz des Mannes. Das lesen wir in 1. Korinther 11. Ja? Das heißt, auch da ist einfach ein geistlicher Zusammenhang da, den wir beachten müssen. Die Gefahren, die heutzutage christlichen Männern gegenüberstehen, ist, denke ich, sicher in allererster Linie auch ein sich drücken vor dem Hauptsein, vor der Verantwortung in Ehe und Kindererziehung. Dass man die Dinge einfach nicht so genau wahrnimmt und schleifen lässt und in einer falschen Weise nur der Frau überlässt. Das darf nicht sein. Natürlich wird die Frau im Normalfall eine wesentliche Rolle spielen, einfach weil der Mann tagsüber in der Arbeit ist. Aber letztlich müssen die Männer geistlich ihre Verantwortung für die Erziehung, auch für die Korrektur, für die Bestrafung der Kinder, für die Zucht entscheidend ausführen. Wenn sie das nicht tun, dann versagen sie geistlich und das ist eine ernste Sache. Das bedeutet zum Beispiel, dass es in der Gemeinde, im Dienst in der Gemeinde, sie sich ein Stück weit für den Dienst untauglich machen, wenn sie da ihre Pflichten ernsthaft vernachlässigen. Das lesen wir in der Timotheusstelle. Also diese Sache ist letztlich hauptsächlich auch eine Sache des Mannes und in der heutigen Welt sehen wir, wie der Mann sich aus diesen Verantwortungen drückt. Wie er sich in Freizeit, in Hobbys, in andere interessante Aktivitäten verdrückt und das darf in der Gemeinde nicht so sein. Auch Passivität und genießen wollen, lieber Freizeit und Bequemlichkeit, das sind weltliche Gedanken. Familie und Ehe bedeutet auch eine Herausforderung, es bedeutet immer auch Opfer. Opfer an Zeit, Opfer an Kraft, Hingabe, das ist gefordert. Und da verwirklichen wir Christusnachfolge, wenn wir uns darauf wirklich einlassen und es annehmen. Es gibt genauso die Gefahr, dass man sich aus dem Dienst für den Herrn und für die Gemeinde zurückzieht und ein trautes Heim pflegt. Auch das ist eine Gefahr, das ist nicht biblisch. Ja, wir haben das vorher schon gesehen. Es ist wichtig, dass die Beziehungen in der Familie stimmen, aber wenn ein Mann sich nur auf die Familie zurückzieht und in der Gemeinde nicht mitdient und bereit ist, dem Herrn zu dienen, dann ist geistlich in der ganzen Familie etwas faul. Dann stimmt etwas nicht und da kann auch der Segen nicht drauf liegen, denn der Herr hat uns zu einem Leben auch des Dienens und des Opferns gerufen. Sehen wir jetzt mal die Seite der Frau an. Auch hier haben wir zunächst mal eine ganz grundlegende Linie im Epheserbrief. Und diese Linie zeigt, die Frau soll sich dem Mann als Haupt unterordnen. Und auch das ist von der Welt her mit ganz vielen Gefühlen der Auflehnung, des Spottes verhaftet. Das ist das Allerletzte, was eine christliche Frau wollen sollte, wenn sie dem Weltgeist folgt. Da sind die Frauen gefordert, radikal anders zu leben, als diese Welt es von ihnen will. Und auch das können wir nur, wenn wir geistlich verstehen, was meint Gott eigentlich, wenn er die Frau in eine Stellung der Unterordnung bringt. Und das allererste, was uns dieses Wort in Epheser 5 hier sagt, wenn wir es genau lesen, ist, die Stellung und Rolle von Mann und Frau hier in diesem Leben ist ein Abbild für die Stellung und die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Ja, wir lesen das. Wie nun die Gemeinde Christus untertan ist, so seien es auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Und das müssen wir lernen zu verstehen. Gott hat Mann und Frau in eine Beziehung gebracht, die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde widerspiegeln soll. Und die Anweisungen des Wortes Gottes richten sich daran, wir sollen in allem Christus verherrlichen. Und der Mann tut es, indem er Autorität ausübt und führt und auch das Wort hat in einer geistlichen Weise, in einer demütigen, dienenden Weise, sodass der Herr verherrlicht wird. Und die Frau tut es, indem sie sich um des Herrn willen unterordnet, indem sie den Platz der Zurückgezogenheit, auch der Stille einnimmt, indem sie in der Gemeinde schweigt, aber nicht, weil sie gar nichts zu sagen hätte, weil Gott ihr nichts zu sagen geben wollte, weil sie minderwertig wäre gegenüber dem Mann, sondern um Christus zu verherrlichen, weil es ihr Zeugnis, ihr Weg ist, wie sie den Herrn Jesus Christus und seine Herrlichkeit demonstrieren, zeigen kann. Das ist die Aussage des Wortes Gottes, auch von 1. Korinther 11, was wir immer damit eigentlich in Zusammenhang sehen müssen. Also das bedeutet, die Frau stellt mit ihrem Verhalten dar, wie sich die Gemeinde dem Herrn gegenüber verhalten sollte. Und wie sollen wir uns verhalten? Wir sollen uns dem Herrn unterordnen, alle miteinander, alle Gläubigen. Die ganze Gemeinde soll diesem wunderbaren Herrn, der sie erlöst hat, völlig sich hingeben und unterordnen. Er soll das Sagen haben, nicht wir. Und so ist es auch in der Stellung der Frau zum Mann. Die Frau soll sich freiwillig und bewusst ihrem eigenen Ehemann unterordnen, damit sie damit den Herrn verherrlicht und sich ihm unterordnet. Es ist also nicht, weil der Mann besser wäre, weil er klüger wäre, weil er eine bessere Art von Christ ist. Die Bibel sagt ganz klar, in Christus ist nicht Mann noch Frau. Das heißt, in der Beziehung zu Gott sind Mann und Frau völlig gleichwertig und gleichberechtigt. Beide haben den gleichen Zugang zum Thron Gottes durch das Blut Jesu Christi. Es gibt überhaupt keinen Unterschied. Aber in den Beziehungen auf der Erde soll die Frau den Herrn Jesus Christus auf ihre Weise verherrlichen und der Mann auf eine andere Weise. Da gibt es ganz klare Ordnungen. Und ein erlöstes Gotteskind wird diese Ordnungen aus Liebe zum Herrn Jesus respektieren und achten. Und da will Gott, dass wir gehorsam sind. Er will aber auch einsichtigen Gehorsam. Er will, dass wir verstehen, warum soll die Frau sich unterordnen? Um den Herrn Jesus zu verherrlichen. Und deswegen, es geht nicht darum, dass der Mann besser ist und dass er Führer wäre, weil er moralisch besser ist, weil er klüger ist, sondern weil Gott ihn in diese Stellung hineingebracht hat. Deswegen. Und wir ehren Gott als gläubige Frauen, wenn die gläubigen Frauen sich dem Mann unterordnen. Nicht den Mann allein, sondern den Herrn. Und darauf kommt es an. Ich möchte dazu nochmal diese wichtige Stelle aus dem 1. Petrus 3 vorlesen, von Vers 1 bis 6. Die uns das auch nochmal deutlich macht. Gleicherweise sollen auch die Frauen ihren eigenen Männern untertan sein oder sich unterordnen, damit, wenn auch etliche dem Wort nicht glauben, sie durch der Frauenwandel ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, mit Haarflechten und Gold umhängen und Kleider anlegen, sondern der verborgene Mensch des Herzens, mit dem unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, welcher vor Gott wertvoll ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, welche ihre Hoffnung auf Gott setzten und ihren Männern untertan waren, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Töchter ihr geworden seid, wenn ihr Gutes tut und euch durch keine Drohung abschrecken lasst. Also, da geht es um diesen Weg der gläubigen Frau, der erlösten, begnadigten Frau. Und das ist auch ein Trostwort für solche Frauen, deren Männer nicht gläubig sind, die nicht den Weg mit dem Herrn Jesus Christus gehen. Sie haben einen Weg, der eine Verheißung hat. Das ist nicht der Weg, den eigenen Mann unter Druck zu setzen, ihn zu belehren, ihn mit Bibelworten zu bedrängen, ihn irgendwie dahin zu bringen, dass er doch endlich sich bekehrt und zu Christus kommt. Auf diesem Weg wird es nur Niederlagen geben, weil Gott selber solchen Frauen widersteht, die ihren Mann dominieren wollen und die ihren Mann zu Christus hin drängeln wollen. Kann nicht sein. Es wird auch nicht klappen. Der Mann wird sich wehren und Gott selber wird sich verweigern, diesem Weg. Aber in dem Moment, wo eine christliche Frau bereit ist, wirklich den gottgewählten Weg zu gehen, sich unterzuordnen und einen gottesfürchtigen, heiligen Wandel zu gehen im Alltag, da setzt Gott seine Verheißung. Dort wird etwas geschehen. Dort kann jedenfalls etwas geschehen durch Gottes Gnade. Und lasst uns doch diesen Weg auch gehen. Und die Frauen dürfen erkennen, sie sind in eine Stellung gebracht vor Gott, wo ihre Kraft ganz allein der Herr ist. Und es ist gut so, denn wenn sie auf ihre eigene Kraft vertrauen würden, würden sie sündigen, würden sie falsche Wege gehen und dem Herrn widerstreben. Eine Frau, die versucht, in der Ehe und Familie das Regiment zu führen, sündigt gegen Gott. Sie stellt sich gegen den Herrn Jesus Christus selbst und die Folgen sind entsprechend. Kein Segen, nur Not. Aber eine Frau, die sich abhängig macht vom Herrn, die diese gottgewollte Stellung der Schutzlosigkeit, der Abhängigkeit, der Unterordnung einnimmt, die kann sich sicher sein, dass der allmächtige Herr selbst über ihr wacht und mit ihr ist. Wir sehen das so wunderbar an der Sarah. Ich finde es so ermutigend, was da das Wort Gottes auch für ein Vorbild gibt. Abraham war in einer seiner schwächsten Stunden, als er das mit Sarah gemacht hat, was hier angedeutet wird. Als er sie nämlich als seine Schwester bezeichnet hat und diesen heidnischen Königen überlassen hat, die sie gerne zur Frau haben. Und Sarah hätte gut sagen können, ja Abraham, was machst du da? Das lasse ich mir nicht bieten. Du willst ein Mann Gottes sein und du verhökerst mich da an den Abimelech. Das gibt's doch nicht, das mache ich nicht. Das ist nicht christlich. Aber schaut mal, wie hat Sarah reagiert. Sie hat ihren Mann Herr genannt. Das heißt, sie hat sich ihm untergeordnet. Sie war bereit, diesen Weg zu gehen. Aber es ist doch ganz sicher so gewesen, und das zeigt uns auch das Wort, sie hat es im Vertrauen auf den Herrn getan. Sie hat gewusst, mein Gott ist mit mir. Wenn ich mich jetzt auch auf einen falschen Weg einlasse, wenn mein Mann mich jetzt sogar falsch führt und etwas von mir will, was Gott gar nicht möchte, trotzdem darf ich im Vertrauen mich dem erstmal unterordnen und dann auf Gott vertrauen. Natürlich ist es eine Frage der Gewissensführung, bis zu welchem Punkt man diesen Weg gehen soll. Aber es wird uns hier eines gezeigt. Gott hat übernatürlich mit Kraft eingegriffen, um Sarah zu bewahren. Sarah war gehorsam, hat sich untergeordnet und sie hat die Kraft Gottes erlebt. Sie hat erlebt, wie Gott eingegriffen hat und heidnischen Königen sich geoffenbart hat, um ihretwillen einen ganzen Königshof in Aufregung durcheinander versetzt hat, um sie zu schützen. Versteht ihr? Und das ist das Ermutigende, eine Frau Gottes, die wirklich bereit ist, diesen Weg zu gehen. Sie wird den Herrn erleben, sie wird den Segen des Herrn erleben und Frucht erleben. Und dazu möchte ich auch Mut machen, dass wir doch diese biblischen Wege bewusst mit einem vollen Ja gehen und Gott darüber preisen, dass er weise war, indem er seine Schöpfungsordnung so gestaltet hat. Er war es, auch wenn wir es vielleicht nicht einsehen wollen. Und das ehrt Gott. Das ist der Weg des Glaubens und der Hingabe und der Selbstverleugnung, zu dem christliche Männer und Frauen gerufen sind. Und da möchte ich Mut dazu machen. Das ist ein Kreuzes- und Todesweg für das Fleisch, das ist ganz klar. Aber unser altes Wesen muss sowieso sterben. Das ist sowieso von Christus in den Tod hineingebracht. Es ist gerichtet vor Gott. Und so sollten wir es auch richten, anstatt es auszuleben. Das bedeutet, dass wir ganz bewusst gegen den Strom der Emanzipation schwimmen. Dass die Frauen, die den Herrn lieben, wirklich einen Weg gehen, der ihnen Schmach bringt vor der Welt, aber Segen vor Gott. Und das ist der Weg, wie auch Frauen geistlich Frucht bringen können. Wie sie auch erleben dürfen, wie ihr Wort zum Beispiel an den Herzen der Kinder wirken kann. Es hat nur dann Kraft und Vollmacht, wenn ein solches Leben gelebt wird, das die Ordnungen des Herrn annimmt. Und dann kann aber auch eine solche Frau Vollmacht haben, zum Beispiel anderen Frauen von Christus zu erzählen und ein Zeugnis sein für die Ungläubigen. Und der Herr kann sie gebrauchen, dort wo sie nach seinem Willen dienen kann und soll. Und das Wichtige ist da einfach auch unsere Herzensgesinnung. Auch da geht es darum, dass die Frauen zuerst mal in der Liebe Christi ihre Männer von Herzen als von Gott annehmen. Dass sie Ja sagen, auch zu den Fehlern und Schwächen, die ja ganz schnell in einer Ehebeziehung offenbar werden. Da können wir ja nicht mehr schauspielen. Und da ist die Frage, sind wir barmherzig miteinander? Sehe ich meine eigenen Sünden und Schwächen? Kann ich dem anderen vergeben, weil der Herr Jesus Christus mir vergeben hat? Kann ich ihn immer wieder annehmen? Kann ich auch Veränderungen, die vielleicht nötig sind, erbeten vom Herrn, anstatt sie beim anderen mit Hilfe von beißender Kritik oder Sticheleien oder irgendwelchen Taktiken durchsetzen zu wollen? Der eine Weg wird absolut nirgends hinführen und keine Frucht bringen, und der andere Weg ist gesegnet. Diese Dinge sind einfach ganz arg wichtig. Und was auch sehr wichtig ist, die Bibel sagt, die Frau fürchtet den Mann. Dieses Wort Furcht heißt in dem Zusammenhang Ehrfurcht. Das ist ähnlich wie bei der Gottesfurcht. Es geht nicht darum, dass man Angst und Schrecken hat, das ist klar, sondern es geht darum, eine ehrfürchtige, achtungsvolle Haltung vor dem Mann zu haben. Und zwar völlig gleichgültig, wie der Mann ist und wie er sich benimmt. Davon hängt es nicht ab. Mancher mag vielleicht sagen, ja, den oder jenen Mann könnte ich vielleicht schon achten und ehrfürchtig betrachten, aber wie steht es mit meinem Mann? Und da kann man nur sagen, das ist völlig uninteressant. Es mag sein, dass die Männer versagt haben in manchem, aber diese Ehre und Achtung sind die Frauen ihnen schuldig, weil Gott sie in eine Stellung versetzt hat, die Ehrfurcht und Achtung verlangt. Das ist genauso mit meinem Vorgesetzten in der Firma. Ich kann vielleicht meinen, irgendjemand anders oder ich selber sei viel klüger und besser und befähigter als mein Chef. Aber er hat diese Stellung auch von Gott in der Firma. Und ich schulde ihm Achtung, Respekt, weil er mein Chef ist. Nicht, weil er so toll ist, sondern weil er mein Chef ist, weil er in einer Stellung ist, die Achtung fordert. Und so müssen wir das auch sehen. Und es ist da wichtig, auch da muss die Frau im Glauben wandeln. Sie muss einen geistlichen Wandel führen. Das Fleisch mag vielleicht sagen, ja, ich kann das nicht, meinen Mann achten und ehrfürchtig sein. Aber der Geist, der innere Mensch kann sagen, ich kann es in Christus und durch Christus. Das geht, aber ganz klar. Ist die Frage, wollen wir das von Herzen? Wollen wir uns verändern lassen, damit der Herr diese Haltung in uns wirken kann? Es ist sowieso sein Werk an uns, wenn wir so handeln können aneinander, als Mann und Frau. Und es ist auch die Ehre, die er dann nachher hat. Seine Verherrlichung, wenn eine Ehe und Familie wirklich Frucht bringen. Es ist ganz wichtig, dass die Frau bereit ist, Opfer zu bringen, genauso wie der Mann. Dieser Weg ist ein Weg der Selbstverleugnung. Das muss uns einfach von vornherein klar sein. Und wir müssen ein Ja dazu finden vor dem Herrn, dass wir Opfer bringen. Opfer um der Kinder willen, um des Mannes willen, letztlich um des Herrn willen. Und wer die Ehe bloß als ein Werkzeug zur Selbstverwirklichung sieht, ja, wer die Ehe nur als ein Werkzeug zur Selbstverwirklichung sieht, der ist in grundlegender Unkenntnis von den Gedanken Gottes. Und er wird immer enttäuscht werden und Schiffbruch erleiden damit. Und es ist auch ganz arg wichtig in der Kindererziehung, dass die Frauen dort darauf achten, dass sie eins sind mit ihrem Mann, dass sie wirklich auch die rechte Zucht ausüben. Das ist oft das, was bei den Frauen schwieriger ist, dass sie auch mit die rechte Disziplin und Zucht ausüben, so wie es nötig ist. Sie sind mehr auch von der Gefühlsseite her betont und das ist auch gut so, das ist sehr nötig, aber darin besteht eine gewisse Gefahr, zum Beispiel da weicher zu sein als der Mann. Und da muss man vor Gott drum ringen, dass man eine gemeinsame Linie findet und dass die Frauen ihre große Verantwortung auch den Kindern gegenüber auch als geistlichen Dienst sehen. Sie bringen die Kinder für den Herrn, ziehen sie sie auf. Es soll ein Dienst für den Herrn sein und es ist viel, viel Frucht gewirkt worden von stillen, zurückgezogenen Frauen im Reich Gottes, die Männer Gottes großgezogen haben, die viel Segen wirken konnten. Und letztlich ist sehr oft sind die Opfer und das verborgene Gebetsleben einer christlichen Frau das, was auch mal in der Ewigkeit als Ruhm und Ehre und Lohn offenbar wird hinter dem Leben eines Dieners Gottes. Und das dürfen die Frauen auch als eine göttliche Berufung annehmen und nicht sich verführen lassen, dass sie in der Gemeinde einen Platz einnehmen wollen, einen Platz vorne, einen Platz der öffentlichen Wirksamkeit, der Autorität, den Gott ihnen ganz bewusst nicht gegeben hat. Und wenn die Frauen in dieser Demut und geistlichen Einsicht wandeln, dann werden sie Gesegnete des Herrn sein. Und dann werden sie auch die Kraft des Herrn Jesus Christus erfahren. Die großen Gefahren, die auch einfach durch den Zeitgeist für christliche Frauen gegeben sind, haben wir schon kurz gestreift. Es ist einfach sehr der Geist der Rebellion und Emanzipation, der alle Frauen heutzutage ein Stück prägt und beeinflusst. Wir sehen das ja immer wieder, wir sehen es auch an unseren Kindern. Der Zeitgeist ist eine prägende Kraft. Selbst christliche Kinder, die ein Stück anders erzogen sind, bringen ein Stück Rebellion, selbst Respektlosigkeit und Eigensucht einfach mit in die Familie hinein und man weiß gar nicht, woher haben sie es vielleicht aufgefangen, aber es ist einfach ein geistlicher Einfluss, der ist da. Und so ist es auch bei den Frauen. Der Satan versucht, die Frauen aufzuhetzen, dass sie sich gegen die gottgewollten Ordnungen stellen. Und in der Welt ist es ihm weitestgehend gelungen, aber auch in der christlichen Gemeinde ist dieser Einfluss immer stärker. Und jede einzelne Frau muss bewusst dagegen kämpfen, gegen diese Herzenshaltung der Rebellion, der Eigensucht und Selbstverwirklichung, die Familie und Ehe und das geistliche Leben kaputt macht. Wir müssen das als einen Feind sehen, der uns von dem Herrn und der Fülle des Herrn und der Lebenserfüllung in Christus abhält. Was oft die Gefahr ist, auch eben das Dominieren wollen. Ja? In der Bibel steht in 1. Mose 3, sein Verlangen wird nach dir sein. Und wenn wir das die Parallele sehen zu der Sünde, wenn es dann um Kain geht, wo es auch heißt, ihr Verlangen wird nach dir sein, dann merken wir, das, was da gemeint ist, ist in erster Linie, die Frau wird vom natürlichen Menschen her als sündige Frau das Verlangen haben, den Mann zu beherrschen, ihn zu dominieren. Das ist eine Neigung des Fleisches. Und diese Neigung muss ganz bewusst abgesagt werden. Gefühlsmäßiger und geistlicher Druck auf den Mann statt Harren auf den Herrn und Beten ist ein Irrweg und es wird nur schlechte Frucht bringen. Aber dort, wo eine Frau sich ganz vom Herrn abhängig macht, wird sie erleben dürfen, wie der Herr Wunder tut an ihrem Mann und an ihr selbst. Das ist die andere Seite. Die große Gefahr ist auch die Angleichung an die Welt. Ihr Lieben, wir haben als christliche Ehen und Familien die herausfordernde Berufung, dass wir ein Licht sein dürfen, mitten in einer finsteren, gottfeindlichen Welt. Dass wir ein Zeugnis sein dürfen, das weithin gesehen werden kann, wenn wir wirklich lauter wandeln, wenn wir dem Herrn von Herzen nachfolgen. Man wird auf die christlichen Familien achten, so oder so. Und wenn wir wirklich dieses Zeugnis in Klarheit geben, dann kann das Gott gebrauchen, um suchende und fragende Menschen zu Christus hinzuführen. Einfach im Alltag. Sei es Eltern von Schulkameraden, sei es Nachbarn, sei es Leute, die sonst im Alltagsleben mit uns in Kontakt kommen. Es sollte unser Bestreben sein, unser Gebet, Herr, lass Christus, lass dich selbst sichtbar werden in unserer Ehe und Familie. Und das können wir nur, wenn wir auch wirklich in heiliger Absonderung von der Welt leben. Wenn wir die Wege Gottes gehen und nicht die Wege der Welt. In dem Moment, wo wir uns an die Welt angleichen, da verlieren wir unsere Salzkraft und unser evangelistisches Zeugnis. Heutzutage wollen viele Leute uns einreden, je mehr ihr verweltlicht, je mehr ihr genau gleich seid wie die Welt, desto glaubwürdiger seid ihr als Zeugen Jesu Christi. Und das ist eine Lüge, das ist Betrug, das ist Verführung. Je mehr wir dem Herrn ähnlich sind, je mehr wir in Heiligung und Absonderung von der Welt leben, innerliche Absonderung, desto mehr kann Gott uns gebrauchen als seine Zeugen. Denn die Welt sucht nicht einen christlichen Abklatsch und ein aufgebrühtes Form von verweltlichem Christentum, da könnten sie gleich dort bleiben, wo sie sind, sondern die Welt sucht glaubwürdige Heilige, solche, die wirklich mit dem Herrn leben, das ist glaubwürdig und das überzeugt und führt zur Umkehr. Und da lasst uns doch wachsam sein, dass wir auch in unserem Wandel im Alltag als Männer und Frauen wirklich gegen den Strom der Welt schwimmen, damit wir ein Zeugnis für den Herrn Jesus Christus sein können. Es ist auch wichtig, dass wir sehen, auch gerade die Frauen haben die Aufgabe eines Zeugnisses vor der Welt und vor den Engeln. Damit hängt zum Beispiel auch die Frage der Kleidung zusammen. Ihr Lieben, wenn wir genauso im Alltag mit Jeans herumlaufen, als Frauen wie die Weltfrauen und uns modisch kleiden, dann verlieren wir auf alle Fälle eines, eine Möglichkeit, ein Zeugnis für den Herrn zu sein. Eine Frau, die sich auch heute noch sittsam und weiblich kleidet im Alltag, nicht nur in der Versammlung, die ist automatisch ein Zeugnis für den Herrn. Frage ist, wollen wir das aus Liebe zum Herrn oder wollen wir es nicht? Genauso sehen wir ja auch, dass die Frau zum Beispiel das Zeugnis des Kopftuches aufgetragen bekommen hat, der Kopfbedeckung, um des Herrn willen, weil sie damit ihre Unterordnung unter den Herrn Jesus Christus und den Mann äußerlich zeigen soll und kann. Und auch da ist die Frage, ja, wollen wir das aus Liebe zum Herrn oder nehmen wir diese Worte Gottes, blenden sie einfach aus und sagen, das interessiert mich nicht, das gilt für mich nicht, davon will ich nichts wissen. Das ist keine Frage von Gesetzlichkeit, sondern das ist eine Frage, verstehen wir als Mann und Frau unsere Aufgabe, was Gott uns gibt, ein Zeugnis für den Herrn und für seine göttlichen Schöpfungsordnungen zu sein. Ein anderer Punkt, der bei Frauen eine Gefahr ist, ist immer wieder auch, dass Verbitterung und Gefühlsverletzungen, die in einer Beziehung immer wieder da sein können, dass sie sich einkapseln, dass sie nicht ausgesprochen werden, dass sie nicht bereinigt werden, weder vor Gott noch mit dem Ehepartner, sondern dass man sich zurückzieht, dass da sowas entsteht wie so ein Abszess, der abgekapselt ist und vor sich hin eitert und den ganzen Organismus letztlich lähmt. Und das ist eine große Gefahr, denn dort zielt der Satan hinein in die Ehe. Und es hat immer wieder, kann man erleben, wie der Teufel wirklich feurige Pfeile in das Herz gerade auch der Frauen schießt. Das passiert uns Männern auch, aber den Frauen öfters. Der Feind versucht, irgendeine missverständliche, schlechte oder vielleicht auch nur falsch aufgefasste Äußerung oder Handlung zu nehmen, und dann brennt plötzlich der Pfeil der Verletzung und dann gibt es Bitterkeit und Unvergebenheit und Auflehnung. Und wenn diese Dinge nicht bereinigt werden, dann wird in der Ehe, in der Familie und im geistlichen Leben einfach alles ein Stück wie von einem lähmenden Schleier überdeckt. Und da muss man Buße tun. Da muss man auch bereit sein zum Aussprechen, zum Vergeben. Nur so kann man diese feurigen Pfeile des Feindes abwehren. Und es ist so wichtig, dass Männer und Frauen auch Offenheit untereinander praktizieren und wirklich bereit sind, miteinander zu reden über Dinge, miteinander sich zu beugen vor Gott, denn sonst kann der Feind da ganz gefährliche Wirkungen auslösen. Schließlich der Punkt der Kindererziehung. Auch da müssen wir einfach sehen, der Feind versucht, dass wir unsere Kinder weltlich erziehen, dass wir nicht Acht haben auf sie, dass wir sie nicht in der richtigen Heiligung und Absonderung von dieser Welt erziehen. Das ist die ganz große Gefahr, der sich heute christliche Familien aussetzen, dass sie zu wenig ihre Kinder in den Wegen Gottes unterweisen, dass sie zulassen, dass weltliche Einflüsse und Lebensweisen ihre Kinder prägen und ein Stück wegbringen vom Herrn. Wir haben das große Vorrecht und die große Verantwortung, Kinder in der Zucht und Ermahnung für den Herrn Jesus Christus zu erziehen. Lasst uns doch diese Verantwortung vor Gott einmal mit dem ganzen Gewicht der Ewigkeit beachten, dass wir sehen, hier ist eine Saat- und Pflanzarbeit, die ist vor Gott unendlich wichtig. Es geht nicht nur darum, dass die Kinder in der Schule gut sind und dass sie richtig angezogen sind, diese äußerlichen Dinge, sondern es geht um die Herzen der Kinder. Und da dürfen wir ihnen den Herrn Jesus nahebringen. Das ist unsere große Berufung als christliche Eltern. Und da versagen wir oftmals viel. Und es muss eines ganz klar sein. Zucht, Disziplin, die Achtung und Hochachtung vor Autorität ist immer wieder im Wort Gottes eine der ganz entscheidenden Dinge, die das Wort Gottes uns Eltern als Pflicht auferlegt, dass wir es weitergeben an die Kinder. Warum? Ihr Lieben, wenn unsere Kinder nicht gelernt haben, uns als Eltern zu respektieren, wenn sie frech und ausfallend gegen Eltern oder Erwachsene sind, dann bedeutet es auch, sie haben keine Gottesfurcht. Denn so sieht es Gott. Und ein Kind, das keine Gottesfurcht hat, es kann sich nicht bekehren. Denn ein Gott, der einem verzerrt dargestellt wird als ein lieber Onkel, der alles gut findet und alles gut heißt, was man isst und tut, das ist kein Gott, zu dem man sich bekehrt, wegen dem man das Sühnopfer Jesu Christi annehmen muss. Das ist ein Zerrbild. Und ihr Lieben, wenn wir nicht unsere Kinder zur Zucht erziehen, zur Ehrfurcht, zur Disziplin und zum Gehorsam, dann verschuldigen wir uns an Gott. Und wir legen etwas in ihre Herzen hinein, was sie hindern wird, sich zu bekehren. Das muss uns ganz bewusst sein. In dieser Beziehung haben wir eine heilige Verantwortung vor Gott, dass wir den Kindern wehren, wenn sie böse und ungebärdige Dinge tun. Dass wir ihnen vor allem wehren, wenn sie frech und ausfallend sind gegen die Eltern oder auch gegen andere Erwachsene. Denn diese Dinge sind eine tödliche Krankheit. Und es ist vor Gott nicht wohlgefällig und ist ein Hindernis zur Bekehrung. Auf der anderen Seite ist es ganz klar, dass wir den Kindern auch Liebe und Zuwendung schuldig sind, dass wir sie annehmen müssen, dass wir auch Zeit mit ihnen verbringen müssen, dass wir ihnen auch den Weg mit dem Herrn lieb machen müssen. Das ist ganz arg wichtig. Das muss immer eine Ausgewogenheit da sein zwischen Zucht und Disziplin auf der einen Seite und auch Liebe und Geborgenheit und Freude auf der anderen Seite. Sonst auch das kann ein Hindernis werden, dass Kinder nicht zum Herrn finden. Aber was eben ganz wichtig ist, dass wir lernen, unser Heim in Heiligkeit zu halten, dass doch die Dinge der Welt, mit der der Satan versucht, die Herzen der Kinder zu fangen, wie Videos, wie Tamagotchis, wie die ganzen Computerspiele und diese ganze weltliche Literatur bis hin zu Märchenbüchern. Es ist erschreckend, was man manchmal bei christlichen Eltern und Familien sieht. Dinge, wo man sagen muss, das ist ein fremder Einfluss. Da werden die Kinderherzen Dingen ausgesetzt, die sie in eine ganz andere Richtung ziehen. Und da müssen wir als Eltern wachsam sein. Was geben wir unseren Kindern zu lesen, zu hören Auch längst nicht jedes christliche Kinderbuch und jede christliche Kinderkassette ist wirklich gut und christlich. Auch da haben wir ein Wächteramt, ihr Lieben. Hört die Dinge erstmal selber an und lest sie selbst. Ich sage es aus eigener Erfahrung, wir haben manches christliche Kinderbuch und manche Kassette wegtun müssen vor unseren Kindern, weil wir gesagt haben, das kann es nicht sein. Dann sind manche weltliche Sachen noch weniger schädlich als manches, was da unter christlichem Vorzeichen verkauft wird. Da müssen wir wachsam sein, da haben wir vor Gott die Verantwortung, wir können nicht das abschieben auf andere, sondern wir sind vor Gott einmal Rechenschaft schuldig für unsere Kinder. Und das bedeutet, dass wir ihnen auch den Herrn lieb machen, auch durch Unterweisung. Ja? Unterweisung bedeutet, dass man sie verstehen macht, warum gehen Christen den Weg. Dass sie es selber nachvollziehen können. Dass sie einfach auch von der Bibel her die Argumente an der Hand haben. Ja? Und dann werden sie auch viel williger und klarer diesen Weg gehen. Und auch das ist ganz klar. Wenn wir wirklich unsere Kinder nach Gottes Willen erziehen, dann werden unsere Kinder ein sehr sprechendes Zeugnis für den Herrn sein. Es ist immer wieder so, dass man, wenn die Kinder sich in der göttlichen Weise verhalten, hören kann, was ist los? Dass Weltmenschen einen ansprechen wegen der Kinder. Und so sollte es eigentlich auch sein. Manche werden vielleicht spotten, aber es gibt andere, die letztlich dadurch wach werden und fragend werden. Und das ist auch Gottes Ziel damit. Das ist auch das, wo Gott eine solche Familie dann segnen kann und als Licht, als evangelistisches Licht gebrauchen kann in der Alltagsumgebung. Und so sollte es eigentlich sein. Ja, letztlich denke ich, dass wir alle, wenn wir uns prüfen im Licht Gottes, sagen müssen, wir haben versagt. Ich kann nur sagen, ich selber habe versagt. Vielfältig. Und es ist uns auch in letzter Zeit erst wieder neu bewusst geworden, wo wir da Dinge geistlich übersehen haben und schleifen lassen haben. Ich kann mich also nur mit unter dieses Wort stellen, das ich euch verkündigt habe. Nicht als einer, der da alles schon richtig machen könnte. Aber ich möchte in einem Mut machen. Unser Herr kann Wunder tun an Veränderung, wenn wir in der richtigen Herzenshaltung vor ihm kommen. Ich möchte dieses Wort mal vorlesen aus 2. Chronik 7, Vers 13 und 14 zum Abschluss, was uns allen Mut machen kann, diese Dinge einfach dem Herrn zu bringen. 2. Chronik 7. Vers 13 und 14. Da sagt Gott, siehe, wenn ich den Himmel zuschließe, dass es nicht regnet oder den Heuschrecken gebiete, das Land abzufressen, oder wenn ich eine Pestilenz unter mein Volk sende und sich mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und wenden sich ab von ihren bösen Wegen, so will ich im Himmel hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Und ich denke, das dürfen wir auch für unsere Ehen und Familien in Anspruch nehmen. Wenn wir uns demütigen, wenn wir unser eigenes Versagen unbeschönigt, ganz klar und deutlich vor Gott aussprechen, wenn wir ihn suchen im Gebet, dann wird er unsere Sünden vergeben und wird unsere Ehen heilen, wird sie stärken, wird sie neu ausrichten auf Christus hin. Und das ist ja der Sinn, dass wir alle auf unseren Herrn Jesus Christus hin ausgerichtet werden, dass er das Leben unserer Ehen und Familien erfüllen kann, damit er Ehre bekommt, damit er verherrlicht wird. Das sollte unser Herzensbestreben sein. Und wenn wir uns danach ausrichten, dann dürfen wir erfahren, wie der Herr auch vielleicht Schwierigkeiten, die vielleicht sogar lange schon eingefahren sind, lösen wird. Wie er auch verändernd wirken wird an uns selber, an unseren Kindern und wie er unsere Ehen und Familien zu einem leuchtenden Zeugnis macht. Das müssen wir ja gar nicht merken. Es ist wichtig, dass es die anderen merken. Und da möchte ich Mut dazu machen. Mut zur Buße, Mut, die biblischen herausfordernden Aufgaben als Mann und Frau anzunehmen und Mut, damit wirklich zum Herrn zu gehen und von ihm sich ganz neu abhängig zu machen. Denn er allein kann uns die Kraft geben, diesen Weg zu gehen. Aber er kann auch führen, dass wir dann wirklich zu einem Segen werden, zu einem Segen Ungläubigen gegenüber, auch zu einem Segen in der Gemeinde. Denn eine starke und geistig gesunde Familie und Ehe ist etwas, was eine Gemeinde mittragen hilft, was ein großer Segen sein kann, auch für den Aufbau einer Gemeinde und vielen Menschen ein Wegweiser zum Herrn sein kann. Möge der Herr uns das allen schenken. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du uns erlöst hast und berufen hast in deine Nachfolge, dass du uns doch auch viele von uns als Ehepartner gemeinsam erlöst und berufen hast und dass du dich verherrlichen willst in christlichen Ehen und Familien. Ach Herr, lass uns doch ganz neu den Blick auf dich bekommen, da du unser Haupt und Erlöser bist, da du uns geliebt hast und dich selbst für uns hingegeben hast, damit wir als deine Brautgemeinde für dich leben könnten. So schenke doch auch, dass wir ganz neu unsere Ehen und Familien wirklich dir weihen und dir übergeben, dass wir uns auch von dir zeigen lassen, wo Dinge in unserem Ehe- und Familienleben sind, die dir nicht wohlgefällig sind. Und schenke du doch Gnade, dass wir lernen, ein Ja zu finden zu deinen Wegen und Ordnungen, dass wir die Kraft empfangen von dir, als christliche Männer und Frauen so zu leben, dass du verherrlicht wirst. Hab Dank, dass du es doch bei jedem Einzelnen wirken möchtest. Und gib Gnade, dass wir alle immer mehr wirklich so leben, dass es zu deinem Lob und zu deiner Ehre gereicht. Hab Dank dafür. Amen.